Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Hallo und herzlich willkommen. Das Buch der Offenbarung steht bei uns wieder auf dem Programm. Im zweiten Kapitel sind wir mittlerweile angekommen und dort geht es gleich um die Verse 4 bis 7. Das ist der zweite Teil des Schreibens an die Gemeinde in Ephesus. Dazu wünsche ich Ihnen viel Freude beim Zuhören. Jesus Christus offenbart sich seinem altgewordenen Nachfolger Johannes. Dabei zeigt sich Jesus dem Johannes in all seiner himmlischen Hoheit und richterlichen Macht. Das alles geschieht gegen Ende des ersten Jahrhunderts auf der Mittelmeerinsel Patmos, denn dort wird Johannes von den römischen Behörden gefangen gehalten. Jesus hat Nachrichten an 7 Gemeinden in der Provinz Asien. Das war eine römische Provinz, die im Westen der heutigen Türkei lag. Johannes soll aufschreiben, was Jesus ihm offenbart, und seine Niederschrift dann den Gemeinden zukommen lassen. Und diese Niederschrift ist nichts anderes als das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel. Die erste Botschaft geht an die Gemeinde in Ephesus. Davon haben wir bereits den ersten Teil gehört. Und nun wenden wir uns dem zweiten Teil dieses Schreibens an die Christen in Ephesus zu. Los geht es im Buch der Offenbarung in Kapitel 2 mit dem Vers 4. Da spricht Jesus: Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Vieles hat Jesus an seiner Gemeinde in Ephesus gelobt. Die Christen in dieser Gemeinde hatten nicht nachgelassen in ihrem aufopfernden Einsatz für die gute Nachricht von Jesus. Dabei warteten sie beharrlich darauf, dass Jesus wiederkommen wird, um seine gute Herrschaft endgültig durchzusetzen. Sie haben die bösen Menschen nicht gewähren lassen, die fremde Religionen in der Gemeinde einführen wollten. Sie haben diese falschen Apostel und deren Lehren genau geprüft. Und dabei stellte sich heraus, die fremden Lehrer sind Lügner. Ihre Lehre hat mit der guten Nachricht von Jesus nichts zu tun. Daraufhin haben die Epheser die Auseinandersetzung mit den Lügenaposteln nicht gescheut. Standhaft haben sie diese Last auf sich genommen um Jesu willen, und sie haben darin nicht nachgelassen. Sie sind nicht müde geworden. Es gab also viele Gründe, die Gemeinde zu loben, was Jesus auch ausführlich getan hat. Doch nun spricht Jesus, ihr Herr, plötzlich in Vers 4, aber ich habe gegen dich. Was hat Jesus denn gegen eine solche Gemeinde? Wie wir in den allgemeinen Anmerkungen zur Form der Gemeindebotschaften schon festgestellt haben, kommt der Begriff gegen aus der Sprache bei Gericht. Dieser Begriff bedeutet eine Anklage gegen jemanden vorbringen. Wessen klagt Jesus die Gemeinde in Ephesus denn an? Hören wir, wie er das formuliert. Aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Was meint Jesus mit der ersten Liebe? Wörtlich heißt der Ausdruck »deine erste Liebe« oder »deine wichtigste Liebe« oder »die Liebe, die du früher hattest«. Geht es um die Liebe von Jesus zu seiner Gemeinde oder um die Liebe der Gemeinde zu Jesus? In der späteren Botschaft an die Gemeinde in Laodicea geht es in jedem Fall um die Liebe, mit der Jesus seine Gemeinde liebt. Und von dieser Liebe sagte Jesus im Johannesevangelium zu seinen Begleitern: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Im Zusammenhang mit dieser Liebeserklärung von Jesus an seine Nachfolger eröffnet er ihnen: Sie sind seine Freunde, für die er sterben wird. Seine Freunde, die in seiner Liebe bleiben, wenn sie tun, was er gebietet. Und sein erstes Gebot an seine Freunde ist die Liebe untereinander. Offensichtlich wusste Jesus schon, dass es für die Jünger eine Herausforderung werden würde, in seiner Liebe zu ihnen zu bleiben. Bereits kurz vor seinem Tod kündigte er an, die Liebe wird in vielem erkalten. Und so geschah es auch. Selbst seine engsten Vertrauten blieben nicht bei Jesus und seiner Liebe. Hatte Jesus seinen Begleitern gerade noch bescheinigt, dass sie ihn wirklich lieben, so war bei seiner Verhaftung davon nichts mehr zu erkennen. die erste Liebe war erkaltet. Einer seiner Begleiter verriet Jesus, und alle übrigen Jünger ließen ihn im Stich und flohen. Einer von ihnen leugnete und schwor, Jesus nicht zu kennen. Der Prozess gegen ihn war ein abgekartetes Spiel voller Lug und Trug. Und seine Verurteilung endete für Jesus in grausamer Folter und einer entsetzlichen Hinrichtung. Und er, was macht er? Da er die Seinen geliebt hatte, liebte er sie bis ans Ende. So schreibt Johannes in seinem Bericht über Jesus. Die Liebe zu seinen Leuten erkaltet bei Jesus nicht, auch wenn sie ihn noch so schmählich im Stich lassen. Jesus bleibt bei seiner Liebe zu ihnen, immer. Und so, wie er es hier bei der Gemeinde in Ephesus macht, so fragt er auch den Petrus nach dessen erbärmlichem Auftritt im Hof des Hohenpriesters: Hast du mich lieb? Diese Frage zeigt uns die Liebe von Jesus, die sich durch nichts, aber auch wirklich durch gar nichts davon abbringen lässt, zu lieben. Diejenigen zu lieben, die an ihn glauben. Und diese Liebe Jesu erweckt in den Geliebten eine Gegenliebe. Petrus antwortete seinem Herrn: Du weißt, dass ich dich lieb habe. Auch Johannes ist einer jener Geliebten, und die Sache mit der Liebe und Gegenliebe formuliert er so: Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Daher geht es bei der ersten Liebe der Epheser wohl um diese beiden Seiten derselben Medaille. Kehren die Christen in Ephesus der Liebe, mit der Jesus sie liebt, innerlich den Rücken, dann erkaltet auch ihre eigene Liebe zu Jesus. Sie arbeiten fleißig für ihn, sie sind standhaft und geben die gute Nachricht von Jesus weiter. Und doch, so sagt es Jesus hier, und doch sind sie dabei, seine Liebe zu ihnen zu verlassen. Und entsprechend erlischt ihre Liebe zu Jesus. Das ist wohl auch bei den Ephesern ein schleichender Prozess. Und ich vermute, bei manchen von uns ist das nicht anders. Da hilft dann nur ein Wort von Jesus: Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. Und seine Frage, die er schon Petrus gestellt hat: Hast du mich lieb? Manchmal treffen wir jemanden oder lesen von einem Menschen, dessen Liebe zu Jesus nicht abgekühlt ist. Ein Mensch, dessen Beziehung zu Jesus auf dem allerbesten Fundament ruht, das es gibt, auf der unerschütterlichen Liebe, mit der Jesus ihn liebt. Und diese Liebe Jesu hat jener Mensch nicht verlassen. Ja, scheinbar denkt er noch nicht einmal im Traum daran, diese grandiose Liebe zu verlassen. Und wie das dann so ist, die Liebe von Jesus entfacht in dem Menschen, der in ihr bleibt, eine ganz und gar lebendige Gegenliebe. So ein Mensch war der Missionar David Brainerd. Er hat sein Leben ganz den Indianern Nordamerikas gewidmet. Ihnen diente er mit ganzer Hingabe. Die Indianer sollten doch erfahren, wie sehr sie von dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer aller Menschen, geliebt sind. Sie mussten doch hören, dass Versöhnung mit Gott möglich ist, und zwar durch Jesus, den Sohn Gottes. Ja, Jesus war der Schlüssel. Jesus, das war derjenige, der auch ihn, den Missionar David Brainerd, so sehr lieb hatte. Und Jesus war derjenige, den David Brainerd seinerseits von ganzem Herzen liebte. Nun war es so, dass David Brainerd unter einer Krankheit litt, die man zu seiner Zeit im 18. Jahrhundert die Schwindsucht nannte. Heute ist diese Krankheit allgemein unter dem Namen Tuberkulose bekannt. Wie damals üblich, reiste auch er zu Pferd. So suchte David Brainerd die einzelnen Indianerstämme auf. Immer wieder einmal kam es vor, dass er einen heftigen Krampfanfall erlitt. Er erbrach Blut, verlor sein Bewusstsein und fiel von seinem Pferd. So lag er dann da im Schnee, völlig hilflos. Für diese Notsituationen war sein Pferd dafür ausgebildet, genau dort stehen zu bleiben, wo sein Reiter aus dem Sattel gefallen war. Wenn David Brainerd schließlich wieder zu Bewusstsein kam, krabbelte er zurück auf sein Pferd und setzte seinen Weg fort zu den Indianern. Denn dazu war er ja losgezogen, um sie mit der guten Nachricht von Jesus bekannt zu machen. Wieder unterwegs schrie er es dann laut hinaus: Herr Jesus, jetzt habe ich dich enttäuscht, aber du weißt, dass ich dich liebe. Er hatte sie nicht verloren, seine erste Liebe zu Jesus, und er lebte nach wie vor in der Liebe, mit der Jesus ihn lieb hatte. Und das führt zu einer wirklich lebendigen Beziehung mit Jesus. Es ist offensichtlich, für Jesus ist das Bleiben in der ersten Liebe absolut grundlegend. Ja, es ist absolut grundlegend für jeden Christen, auch für Sie und mich. Die Liebe von Jesus zu uns langsam aber sicher zu verlassen, das ist keine Kleinigkeit, kein Kavaliersdelikt. Für Jesus ist das so entscheidend, dass er die Epheser deswegen auch gleich zur Umkehr rufen wird. Wenn wir die Liebe von Jesus verlassen, dann kühlt auch unsere Liebe zu ihm ganz schnell ab. Und eine ganz persönliche Beziehung zwischen mir und Jesus, die findet dann einfach nicht mehr statt. Sie ist gar nicht mehr vorhanden. Liebe Hörer, diese ganz persönliche Beziehung zu Jesus ist auch heute alles entscheidend. In der Regel werden wir ja in unserer Zeit mit Methoden überhäuft, die uns in unserem Leben weiterhelfen sollen. Ich amüsiere mich immer noch ziemlich über einige Lektionen aus den sogenannten Heftpflasterkursen. Die hießen tatsächlich so und wurden vor Jahren angeboten. Diese Kurse brachten letzten Endes Heftpflastergläubige hervor. Denn in der Hauptsache sind diese Kurse ein kleines System von Regeln, die es zu befolgen gilt. Die Kursteilnehmer sollen sich an bestimmte psychologische Modelle halten. Ja, sie sollen diese stets griffbereit halten wie Heftpflaster in einem Erste-Hilfe-Schränkchen. Diese psychologischen Modelle sollen sie in die Lage versetzen, alle ihre Probleme zu lösen. Doch im Grunde handelt es sich um ein durch und durch gesetzliches System. Ein System, in dem versucht wird, das ganze Leben in gewisse Regeln und Schemata zu pressen. Die Kurse bemühen sich darum, Ihnen beizubringen, wie Sie mit sich selbst zurechtkommen. Das alleine ist ja schon eine riesige Aufgabe. Doch Sie sollen auch lernen, mit Ihren Mitmenschen gut auszukommen, allen voran mit Ihrem Ehepartner. All diese Beziehungen sind ja tatsächlich sehr wichtig. Doch eine ganze Reihe von Menschen meint, wenn ich nur ein paar Regeln habe, die ich befolgen kann, dann halte ich den Schlüssel für das Leben als Christ in der Hand. Dabei entscheidet sich in einem Leben mit Jesus alles an dieser einen Frage: Lieben Sie Jesus? Liebe Hörer, es ist mir egal, nach welchem System Sie sich richten. Es ist mir auch egal, zu welcher christlichen Glaubensgemeinschaft Sie gehören, welches Programm Ihre Gemeinde hat und welchen Regeln Sie folgen. Aber all das wird überhaupt nichts bringen, wenn Sie Jesus nicht lieben. Auch wenn manche Systeme besser sind als andere, fast jedes System wird funktionieren, wenn Sie Jesus lieben. Eine vertraute Beziehung mit Jesus wird sich positiv auf alle Ihre Beziehungen auswirken. Und alles, was Sie für Jesus tun, wird Ihnen Freude bereiten. Wenn Ihr Privatleben und das Leben in der Gemeinde für Sie ausschließlich zu einer Last geworden ist, dann stimmt offensichtlich etwas nicht in Ihrer Beziehung zu Jesus. Wenn Sie das in Ordnung bringen, dann wird sich auch in anderen Lebensbereichen manches klären. Deshalb sagt Jesus in Vers 4 unseres Bibeltextes zu den Christen in Ephesus: Aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlässt. Was ist nun für sie zu tun? Das hören wir in Vers 5. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. So denke nun daran, das ist das Erste, wozu Jesus die Christen in Ephesus auffordert. Dabei bedeutet dieser Ausdruck, sich an etwas erinnern. Sich an etwas erinnern zu können, das ist eine fantastische Fähigkeit. Jemand sagte einmal, Gott hat uns das Erinnerungsvermögen geschenkt, damit wir Rosen im Dezember haben, nämlich indem wir uns an sie erinnern. Die Gabe, dass wir uns an etwas erinnern können, ist einfach wunderbar, auch im Glauben. Wie ist es bei Ihnen? Erinnern Sie sich daran, wie es war, als Sie zum Glauben an Jesus kamen, als Sie umgekehrt sind? Als Sie umgekehrt sind zu Jesus und sich abgekehrt haben von Ihrem Leben ohne ihn? Erinnern Sie sich, wie mitreißend und überwältigend das war und was Jesus Ihnen bedeutet hat? Sind Sie mittlerweile ihm gegenüber gleichgültig geworden, teilnahmslos, ohne wirkliches Interesse? Haben sie im Grunde genommen einen Rückfall erlitten? Einen Rückfall in ihr früheres Leben ohne Jesus? Dann erinnern Sie sich bitte daran, wo Sie einmal gewesen sind, als Sie zum Glauben an Jesus kamen. Sie können wieder dorthin zurückkehren, zurück zu Jesus und zu seiner Liebe. Es fällt auf, dass Jesus in Vers 5 unseres Bibeltextes sagt, so erinnere dich nun daran, wovon du abgefallen bist. Jesus spricht nicht davon, wohin die Epheser gefallen sind. Was nun die Mitte ihres Lebens geworden ist, das spielt gar keine so große Rolle. Viel entscheidender ist, wovon sie gefallen oder abgefallen sind. In der Tat, sie sind gefallen, und zwar weg von Jesus, weg von seiner Liebe zu ihnen und weg von ihrer Liebe zu ihm. Auch hier werden wir wieder erinnert an die Erzählungen aus dem Paradies im ersten Buch Mose, Kapitel 3. Dort fielen Adam und Eva von Gott ab. Sie verloren zwar das Paradies, aber dennoch stand Gott ihnen zur Seite. Und er gab die Verheißung, dass einer von Evas Nachkommen die Schlange, die sie belogen hatte, endgültig besiegen würde. So auch hier in Vers 5. Die Untreue der Gemeinde in Ephesus ist zwar dazwischen gekommen, doch Jesus, der sie zu sich gerufen hat, der ist treu und liebt die Epheser immer noch. Und sie sollen durch ihre Umkehr ihre frühere Hinwendung zu Jesus erneuern. Denn dann kann ihre Reise mit Jesus weitergehen. Weiter sagt Jesus in Vers 5 unseres Bibeltextes, und tue Buße und tue die ersten Werke. Der Ausdruck Buße tun meint, den eigenen Sinn ändern, umkehren. Glauben Sie mir, Christen haben es nötig, umzukehren oder mit dem alten Begriff Buße zu tun. Es ist unbedingt notwendig, dass die Schale unserer Selbstgenügsamkeit aufgebrochen wird, die Kruste unserer arroganten Einbildung, der Schild unserer perfekten Planungen, die blendende Fassade unserer Aufgeblasenheit. Es ist so dringend notwendig, dass wir unser verlogenes Gesicht einer künstlich aufgebauschten Frömmigkeit ablegen. Es ist höchste Zeit, dass wir aufhören mit dem unseligen Unterfangen, unaufhörlich unseren Heiligenschein zu polieren. Ganz so, als wären wir irgendwelche großen Heiligen. Kehre um, sagt Jesus. Dabei bedeutet Umkehren hier kehrt machen, und zwar zurück zu Jesus. Und es sind Christen, die Jesus hierzu auffordert. Dann erst stellt sich die Frage, wie können Gemeinden sich daran machen und Menschen, die nicht an Jesus glauben, zum Bereuen ihrer Schuld aufrufen? Denn für jemanden, der nicht an Jesus glaubt, ist es zuerst einmal nötig, sich Jesus zuzuwenden, also auf Jesus und dessen Tod sein Vertrauen zu setzen. Und wenn sich ein Mensch so Jesus zuwendet, dann wendet er sich von seinem Leben ohne Jesus ab, von seinem Leben in Sünde, das heißt von seinem Leben in der Trennung von Gott. So wie es bei den Menschen in Thessalonich der Fall war, die als erste dort zum Glauben an Jesus kamen. Zitat, sie waren umgekehrt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel. Aber die Gemeinden selbst, auch sie brauchen diesen Aufruf zur Reue. Erinnere dich daran, wovon du gefallen bist. Und dann kehre um, kehre zurück zu Jesus. Sollte die Gemeinde in Ephesus jedoch diese Umkehr zurück zu dem, der sie liebt, unterlassen, dann hat das ernsthafte Folgen. Und die beschreibt Jesus so in Vers 5. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Jesus spricht hier davon, dass er den Leuchter ihrer Gemeinde wegnehmen wird. Es sei denn, die Umkehr zurück zu ihm und zurück zu seiner Liebe findet statt. Wie viele Gemeinden heute sind praktisch schon längst geschlossen. Kamen einst ganze Scharen, so ist davon nichts mehr übrig geblieben. Oftmals, weil das Wort Gottes nicht mehr verkündet wird. Jesus gibt immer noch Acht auf die Leuchter. Doch wenn sie sich weigern zu leuchten, dann pflegt er ihre Dochte nicht. Ja, nicht einmal das Hütchen zum Löschen einer Flamme benutzt er dann. Deutliche Worte hat Jesus hier gefunden. Doch nun klingt mit Vers 6 mit einem Mal wieder eine ganz andere Tonlage an. So scheint es zumindest. So, als habe der gerechte Richter Bedenken, seine Worte könnten vielleicht doch zu hart gewesen sein. Wir hören hier wohl doch tatsächlich denjenigen, von dem es in Kapitel 1 schon hieß, ihm, der uns liebt. Zumindest ist es Jesus wichtig, die Gemeinde in Ephesus noch einmal ausdrücklich zu loben. So heißt es in Vers 6, »Aber das hast du für dich, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die ich auch hasse.« Jesus äußert sich hier nicht weiter dazu, wer diese Nikolaiten sind. Sie werden lediglich von ihm genannt und verworfen. Vielleicht bezieht sich Jesus damit noch einmal auf die Lügenapostel in Vers 2. Dann wären sie mit den Nikolaiten in Vers 6 gemeint. Sicher ist das nicht, aber durchaus möglich. Später im Schreiben an die Gemeinde in Pergamon hören wir abermals von den Nikolaiten und ihrer Lehre. Und doch wird deutlich, mit ihren Lehren rufen sie auf zum Götzendienst und zur sexuellen Unzucht. So geistig anspruchsvoll die Gruppe der Nikolaiten auch aufgetreten sein mag, im Grunde genommen war das Ergebnis das gleiche wie Jahrhunderte zuvor. Denn damals wurde das Volk Israel ebenfalls zum Götzendienst und zur Hurerei verführt, und zwar durch den Rat des Sehers Biliam. Das Argument der Nikolaiten lautete vermutlich folgendermaßen: Solche Sünden betreffen doch nur den Körper, und der spielt sowieso nur eine völlig untergeordnete Rolle. Doch der Geist, und nur der ist wichtig, der Geist wird von solchen Sünden gar nicht berührt. Doch diese Vorstellung ist reine Illusion. Und das, was Jesus und seine Apostel im Neuen Testament lehren, widerspricht dieser Auffassung vollkommen. Kein Wunder, dass Jesus diese Irrlehrer verhasst sind. Und hierin lobt er die Epheser. Denn das haben sie klar erkannt und die Lehre der Nikolaiten als falsche Lehre verbannt. Mit dem nun folgenden Vers kommen wir auch schon zum Ende der Botschaft, die Jesus für die Gemeinde in Ephesus hat. Und dieser Schluss enthält, wie wir schon beim allgemeinen Überblick über den Aufbau der Gemeindebotschaften feststellten, dieser Schluss enthält einen doppelten Zuspruch. So spricht Jesus in Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Dieser Vers beginnt mit den Worten, wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Nicht jeder kann hören, was Gott sagt, doch die Gemeinde kann es. Denn sie besteht aus Menschen, die durch den Glauben an Jesus zu Gott gehören. Und denen hat Gott ein Ohr gegeben, das in der Lage ist, seine Stimme zu hören. Ja, natürlich können viele lesen, was Gott durch die Bibel gesagt hat, aber die Botschaft, die darin enthalten ist, die kommt bei ihnen nicht an. Und weil die Gemeinden, Jesus richtet sich hier an alle Gemeinden, auch an uns, nicht nur an die in Ephesus, weil Gemeinden von Gott befähigt wurden, seine Worte zu hören, deshalb sollen sie nun auch ganz genau zuhören. Hören auf das, was Gottes Geist ihnen zu sagen hat. Wer überwindet, spricht Jesus hier in Vers 7 an die Gemeinde gewandt. Wie wir bei der Einleitung zu den Gemeindebotschaften sahen, spricht Jesus den Gemeinden damit zu, ihr könnt überwinden. Das heißt, ihr könnt siegen, wenn ihr, wo nötig, umkehrt und am Glauben an mich festhaltet. In der Botschaft an die Gemeinde in Ephesus zielt Jesus mit seinem Ruf zur Umkehr auf die erste, die wichtigste Liebe, die Epheser verlassen haben. Nun ruft er sie dazu auf, dahin müsst ihr zurückkehren, zurück zur ersten Liebe. Das ist die Liebe, mit der Jesus uns liebt und in der wir bleiben sollen. Und diese Liebe Jesu erweckt in uns die Liebe zu ihm. Liebe Hörer, wenn Sie dorthin zurückkehren, dann siegen Sie, dann überwinden Sie. Und so wie Jesus das hier formuliert, geht er in jedem Fall davon aus, dass Sie das auch schaffen werden. Im Ruf zur Umkehr steckt wohl auch immer schon die Möglichkeit, die Gott schenkt, dass die Umkehr gelingt. Ihr könnt umkehren, und damit werdet ihr auch siegen. Und nun folgt in Vers 7 eine überraschend passende Verheißung von Jesus. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wir sahen schon in den Versen davor, dass das Schreiben an die Gemeinde in Ephesus sich immer wieder auf die Vorgänge im Garten Eden bezieht, wie sie im ersten Buch Mose bezeugt sind. Hier in Vers 7 ist der Bezug nun absolut offensichtlich. Jesus will allen, die an ihm festhalten, die in seiner Liebe bleiben, zu essen geben vom Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Damit gibt Jesus den Ephesern genau die Verheißung, die ihre wunde Stelle berührt und heilt, nämlich die vollendete Gemeinschaft mit Gott, dem Vater und mit Jesus Christus. Hatten die ersten Menschen genau diese Gemeinschaft mit Gott verloren durch ihr Misstrauen Gott gegenüber, so verheißt Jesus nun, alle, die ihm folgen, werden die verlorene Gemeinschaft mit Gott wieder erfahren. Das unterstreicht das Essen, von dem Jesus spricht. Essen ist ein Ausdruck inniger Gemeinschaft. Im vorderen Orient noch viel mehr als bei uns, im eher distanzierten Westen. Bisher hat noch kein Mensch vom Baum des Lebens gegessen. Das war uns nach dem Bruch der Menschheit mit Gott bislang verwehrt. Doch Jesus verheißt, das Schild mit der Aufschrift »Zutritt verboten« auf dem Weg zum Baum des Lebens wird im Himmel weggenommen. Vermutlich haben wir noch gar keine Ahnung davon, was Leben wirklich bedeutet. Doch wenn Jesus uns vom Baum des Lebens zu essen gibt, dann werden wir es schmecken, was Leben tatsächlich ist. Übrigens, das Paradies Gottes bedeutet der Garten Gottes. Deshalb gehe ich davon aus, dass der Himmel ein Garten ist und grün die vorherrschende Farbe. Also nicht bloß ein Ort mit Straßen aus Gold. Das war's schon wieder mit Durch die Bibel. Schön, dass Sie zugehört haben. Weiter geht es beim nächsten Mal mit der Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Dazu sind Sie natürlich wieder herzlich willkommen. Bis dahin, seien Sie Gott befohlen.